Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Dass die Sache mit dem sogenannten Lockdown, der eigentlich noch gar keiner ist, auch nach dem 10. Januar weitergehen wird, das scheint jetzt schon festzustehen, obwohl erst morgen erneut in Berlin darüber beraten wird. Die Zahlen sind einfach nach wie vor viel zu hoch. Was das konkret für die Kulturwelt bedeutet, darüber berichten wir in dieser Sendung seit Monaten. Am Beispiel von Einzelfällen wie gesamtgesellschaftlich. Und immer wieder war und ist dann die Rede davon, wie wichtig die Museen und Theater und Konzerthäuser und Kunstvereine und Opernhäuser für diese Gesellschaft sind, weil sie den anderen Blick auf die Wirklichkeit, das Nachdenken jenseits von Sachzwängen ermöglichen. Kunst ist tatsächlich die Welt noch einmal, dieser so gleich wie ungleich, hat der Philosoph Theodor W. Adorno das mal zusammengefasst. Was heißt das? Wie zeigt sich das aber konkret? Was tragen Kunst und Kultur tatsächlich zur Entwicklung des Gemeinwesens bei, außer Ästhetik und Unterhaltung? Wo ist die Kultur vielleicht so etwas wie ein Innovationsmotor der Gesellschaft? Darüber wollen wir in dieser Woche jeden Tag nachdenken, immer gemeinsam mit einem klugen Menschen. Und der heißt heute Justin Hoffmann, ist Direktor des Kunstvereins Wolfsburg und hat als Jahresthema für alle Ausstellungen des vergangenen Jahres Energie gewählt. Warum das denn, habe ich ihn gefragt.
Das Thema Energie ist natürlich stark mit dem großen Thema des Klimawandels verbunden und damit natürlich einhergehend der drohenden Klimakatastrophe. Wir haben das Thema 2019 entwickelt, als natürlich mit zum Beispiel Fridays for Future gerade so einen Höhepunkt erreicht hat. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sogar noch viel mehr sozusagen Ausstellungshäuser mit ökologischem Thema aufwarten werden. Aber das war jetzt eigentlich gerade nicht so. Andererseits hat es zu dem Jahr der Pandemie, wenn ich 2020 so nennen will, eigentlich sehr gut gepasst. Dieses zweite große Thema, auch wie Greta Thunberg immer sagte, es ist mindestens so wichtig wie die Pandemie, dass man das auch immer vor Augen hat. Und wir wollten mit diesem Ausstellungsprogramm 2020 das Bewusstsein schärfen für diesen Klimawandel, der gerade auch in Wolfsburg, also wir sind ja der Kunstverein Wolfsburg, wo momentan die Automobilproduktion auf E-Mobilität umgewandelt wird und eine große Veränderung passiert, sahen wir das als sozusagen dringend, dass wir ein Thema wie alles eine Frage der Energie, so war das Jahresthema, wählten.
Sie müssen denn ja als Kurator Künstlerinnen und Künstler ansprechen. Sind Sie bei denen auf offene Arme gestoßen? War das für die ohnehin schon ein Thema oder haben Sie Überzeugungsarbeit leisten müssen?
Ja, ich habe ja keinen Künstler ausgesucht für unser Programm, der sich nicht schon sowieso mit diesem Thema beschäftigen würde. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass das auch für gesellschaftlich bewusste Künstler ein vorrangiges Thema ist, die ökologische Auswirkungen des steigenden Energiebedarfs. Ich meine, ein großes Problem ist ja, dass immer mehr Energie gebraucht wird. Also es gibt ja so Berechnungen, dass bis zum Jahr 2040 30% mehr Energiebedarf ist. Und gleichzeitig muss man natürlich versuchen, andere Energieformen zu finden, nachhaltiger zu arbeiten, Energie zu sparen. Also es sind ja eigentlich komplexe Inhalte. Aber in der Kunst ist es ja oft so, dass es dann so auf den Punkt gebracht wird, so als sinnliches Erlebnis.
Über welche Formen von Kunst sprechen wir da, Herr Hoffmann? Sind das klassische Bilder, sind das klassische Plastiken oder geht's rein in den Bereich der Installationen der performativen Kunst?
Eher in den Bereich der performativen Kunst bzw. der Aktionskunst, aber auch Installationen, wie Sie genannt haben, spielen eine wichtige Rolle. Im Sommer hatten wir auch eine Ausstellung, die hieß Erneuerbare Medien und die versammelte Künstler, die technische Kunst herstellen, ohne auf Strom aus der Steckdose zu greifen. Also zum Beispiel eben mit Solarenergie zu arbeiten. Und da gab es zum Beispiel im Schlosspark Wolfsburg zwei Soundinstallationen, die auf der Basis von Solartechnik liefen. Aber es gibt natürlich viel auch mit, hat zu tun mit Videos und mit Objekten. Eine Installation bestand zum Beispiel aus Fallobst, die verschiedene Geräte steuerte.
Das ist ja insgesamt für die Kunst, wir feiern gerade den 100. Geburtstag von Josef Beuys in diesem Jahr, nicht wirklich ein neues Thema. Also es gibt eine Art von Tradition für diese Themen in der Kunst.
Denke ich auch. Also in der Ausstellung, die ich jetzt gerade genannt habe, gab es auch eine Arbeit so als Referenz von Josef Beuys zu sehen. Weil das ist ja wirklich so der Künstler in Deutschland, der sich sein ganzes Leben eigentlich mit der Thematik der Energie auseinandergesetzt hat. Aber Auch innerhalb des Kunstvereins Wolfsburg gibt es eine gewisse Tradition. Also wir haben schon 2007 die Ausstellung Green Dreams gezeigt, die meine damalige Mitarbeiterin Anne Kersten kuratiert hat, die auch diese verschiedenen ökologischen Fragestellungen, Klimakatastrophe und so weiter gestellt hat. Und zum Beispiel war damals auch Claudia Roth zu Besuch zu dieser Ausstellung.
Darf man denn die Kunst überhaupt einem Zweck unterwerfen? Darf man der Kunst überhaupt sagen, du sollst jetzt?
Das sind ja keine Arbeiten, wo jetzt zum Beispiel man irgendwie einen unmittelbaren Zweck hat. Das geht ja hier wirklich um, man könnte sagen, Erlebnisse. Das ist in dem Sinne auch gar nicht anders, als wenn man einen Film anschauen würde oder ein Buch lesen würde. Und ich glaube aber, dass das schon auch zur bildenden Kunst gehört, sich mit Fragen der Gesellschaft auseinanderzusetzen, auf Defizite hinzuweisen. Also nicht unbedingt die, was jetzt im Mittelpunkt nur stehen, Diskurse zu wählen, sondern auch etwas, was eigentlich eher außerhalb des normalen Blicks steht.
Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie ist das wahrgenommen worden? Ich weiß gar nicht, wie viel in diesem fürchterlichen Corona-Jahr überhaupt zu sehen war, aber haben Sie das Gefühl, dass Sie damit tatsächlich in Gesellschaft hineinwirken und möglicherweise sogar sowas wie neue Ideen einbringen konnten?
Ich hoffe schon. Das ist natürlich immer schwer zu berechnen, wie Besucher reagieren. Aber die Medienresonanz war auf jeden Fall sehr positiv. Es haben verschiedene Zeitungen und Zeitschriften darüber berichtet und jetzt zum Beispiel auch ja hier im Radio wird darüber diskutiert. Also von daher gehe ich eigentlich schon aus, dass eine bestimmte kleine mikropolitische Wirkung gehabt hat. Also wir haben zum Beispiel auch versucht, bei einer Ausstellung auch noch so konkret zu werden, dass man, wir hatten die Little Sun Unternehmen, das von Olafur Eliasson, diesen Künstler, gegründet wurde, eingeladen, dass wir auch so einen Shop mit ihren Produkten errichten. Das war zum Beispiel eben, dass man sich Solarlampen einfach dort in der Ausstellung auch kaufen konnte oder Charger, wo man sein Tablet und sein Handy aufladen kann. Alles auf der Basis von Solartechnik.
Worum wird es denn 2021 gehen, Herr Hoffmann?
21 versuche ich in die Zukunft zu blicken, aber mit sozusagen dem Filter der Pandemie. Also ich nenne das Jahresthema ganz trocken Zukunftsvisionen, also was trocken, ich meine damit relativ allgemein, aber das sind Visionen oder Ausstellungsthemen, die Effekte der Pandemie mit einbeziehen. Jetzt müsste da näher drauf eingehen, aber das ist sozusagen ein Blick in die, also versucht ein möglich konstruktiver Blick in die Zukunft, aber mit einem gewissen, zum Beispiel sowas wie Thema wie Distanz mit einzubeziehen.
Justin Hoffmann war das, Direktor des Kunstvereins Wolfsburg, über die Kunst und die Energie. Die Ausstellungen in den deutschen Kunsthäusern sind ja nach wie vor geschlossen und wahrscheinlich wird das auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben. Nun haben vor allem die Museen aber ja nicht nur die Aufgabe, große Events zu veranstalten. Sie sind auch Orte der Bildung und der Forschung. Und dafür, so sollte man jedenfalls meinen, müsste ja jetzt eher mehr Zeit vorhanden sein. In Oldenburg jedenfalls war es so. Dort haben der Direktor des Landesmuseums, Rainer Stamm, und die ehemalige Kuratorin Gloria Köpnick, inzwischen Direktorin der Lionel-Feininger-Galerie in Quedlinburg, einen kleinen kunsthistorischen Schatz nicht nur gehoben, sondern auch veröffentlicht. Den Briefwechsel zwischen dem Oldenburger Museumsdirektor Walter Müller-Wulko und dem Düsseldorfer Kunsthistoriker Walter Kohn. Das mag jetzt trocken klingen, wird aber auf einmal sehr lebendig, wenn man weiß, dass diese Korrespondenz fast die gesamte Zeit der Weimarer Republik, 1919 bis 1930 nämlich, umfasst und damit auch viel Zeitgeschichte. Rainer Stamm habe ich zunächst mal gefragt, was Müller-Wulko und Kohn denn verbunden hat.
Ja, die beiden waren nicht ganz gleichaltrig, beide trennten ungefähr 8 Jahre, aber sie waren beide in den 1880er Jahren geboren. Das klingt für uns nach weiter Ferne, aber sie waren damals relativ junge Vertreter im Museumsbereich. Und was sie verbunden hat, ist ja das Engagement, sich abzugrenzen von den alten Herren. Das waren zum Beispiel Wilhelm von Bode in Berlin oder Max Friedländer, die alten Connoisseure, die einen sehr traditionellen Museumsbegriff verkörpert haben. Und das, was sie zusammengeschweißt hat, ist wirklich der Kampf für die Modernisierung der Museen. Und das ist auch das, was uns besonders interessiert hat.
Was heißt das? Die Abläufe in den Museen, die Art, wie Kunst präsentiert wurde oder auch das, was schlicht in den den Museen hingen?
Erstaunlicherweise wirklich alles. Und das ist das Interessante bei so einer Korrespondenz. Die beiden Museumsleute tauschen sich darüber aus, wie man Ausstellungen hängt, wie Werke präsentiert werden. Man muss auch ehrlich sagen, sie lästern auch über die älteren Kollegen, die eben dieses klassische, biedere Galeriehängungsprinzip noch weiter favorisiert haben. Und das ist etwas, was wir natürlich heute mit großen Augen lesen, sie tauschen sich darüber aus, auch wie man die Inhalte der Museen erneuern und verändern kann. Also die Expressionisten mit einbinden in die Dauerausstellungen, wie man Sammler dazu bewegen kann, wirklich die junge Kunst zu kaufen. Und da sind beide ganz beieinander, aber in unterschiedlichen topografischen Regionen.
Heißt das, dass die Diskussion, die wir heute aus ganz anderen Gründen um den sogenannten Kanon, also um das, was gehört eigentlich ins Museum, führen, dass das eigentlich eine lange Tradition hat?
Absolut. Und es geht nicht nur vielleicht wie heute darum, welche Vertreter der zeitgenössischen Kunst man favorisiert, sondern wir waren ja damals in einer Zeit, wo wenige Jahre zuvor noch Wilhelm von Bode sich überhaupt darüber ausgelassen hat, dass Werke in Museen präsentiert werden, die noch nicht, ich sag mal, abgehangen waren, die noch nicht klassische Kunstwerte darstellten, sondern Max Sauerland hatte in Halle 1913 angefangen, zum ersten Mal ein Nolde in die Dauerausstellung zu übernehmen. Dagegen hatte Wilhelm von Bode polemisiert von seinem hohen Ross in Berlin aus und hat gesagt, was machen denn da die jungen Leute? Jetzt wollen die quasi unseren Museumskanon durcheinander bringen. Und dagegen grenzen sich Walter Kohn und Walter Müller-Wulko ab. Sie haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber sie tauschen sich darüber aus, wie man das Publikum einerseits, die Träger der Museen andererseits, aber im Falle von Walter Kohn auch seinen eigenen Chef Kötschau, der Direktor des Kunstmuseums Düsseldorf, davon überzeugen kann, die Museen zu öffnen für die Moderne.
Wie schwer war das denn für die beiden? Gemeinhin gilt die Weimarer Republik ja eigentlich als eine sehr liberale Zeit. Hatten die beiden Probleme mit dem, was sie wollten?
Ja und nein. Beiden waren enge Grenzen gesetzt. Walter Müller-Wulko in Oldenburg war Chef, er war Direktor, er konnte entscheiden. Er hatte aber durchgehend nicht das Geld, die Erwerbungen zu tätigen, die er eigentlich veranlassen wollte. Er wollte einen Franz Marc in die Sammlung aufnehmen. Er wollte ein wichtiges Werk von Ernst Ludwig Kirchner. Er hatte eine Ankaufskommission. Er musste diskutieren, werben für diese Ankäufe. Und da wurde er natürlich immer wieder beschnitten. Walter Kohn hatte einen Chef über sich, Karl Kötschau. Und der hat ihn in gewisser Weise machen lassen, insbesondere bei temporären Ausstellungen. Da konnte Walter Kohn junge Kunst zeigen, Otto Müller, Max Ernst auch schon in den 20er Jahren. Er hat ein Werk von Willy Baumeister auch angekauft für eine private Sammlung. Aber er musste sich diese Dinge von seinem Vorgesetzten absegnen lassen. Und dadurch, dass es diese Kämpfe gibt, die es wieder zu spiegeln gilt, werden wir auch so gut unterrichtet in diesen Briefen.
Über Walter Kohn ist nicht zuletzt, weil er ein tragisches Ende genommen hat als Opfer des Nationalsozialismus, vieles nicht bekannt. Er hat zum Beispiel selbst eine Kunstsammlung besessen. Was haben Sie aufgrund der Unterlagen zusammen mit Gloria Köpnick rekonstruieren können?
Ja, es ist erstmal faszinierend, was alles in den Briefen aufscheint. Es werden Erwerbungen berichtet für die private Sammlung. Dadurch kann man erstmal ein Namensspektrum rekonstruieren. Er hat definitiv Werke von Jawlensky, von Max Ernst, von Willy Baumeister, von Paula Modersohn-Becker, von Franz Marc, August Macke besessen. Diese Werke sind alle, ich sage es mal in Anführungsstrichen, verschwunden. Es war so, dass aufgrund dieses berüchtigten Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das ist ja ein sehr merkwürdiger demokratischer Euphemismus, Walter Kohn sofort 1933 als Jude sein Amt räumen musste. Er wurde entlassen. Er hat dann gekämpft um die Ruhestandsbezüge und ist wirklich sozial immer weiter abgestiegen. Es sind ihm nach und nach alle möglichen Einnahmen genommen worden und natürlich musste er aus dieser Sammlung verkaufen. Wir haben, Gloria Köpnick und ich, gemeinsam im Grunde alle betroffenen Werkverzeichnisse gewälzt und erstaunlicherweise auch bei den Werken, bei denen es eindeutig rekonstruierbar ist, dass sie in der Sammlung Walter Kohns waren, taucht der Name nicht auf. Also ich glaube, da ist noch vieles, was im Moment nur angestoßen werden kann und wo Werkprovenienzen noch zu ergänzen sind.
Herr Stamm, stimmt denn, was ich vorhin so keck behauptet habe, dass wenn man der Corona-Pandemie was Positives im Hinblick auf die Museen abgewinnen wollte, es vielleicht tatsächlich der Umstand wäre, dass für solche Forschungen jetzt Zeit ist?
Absolut, das ist natürlich ein etwas tragischer Nebeneffekt. Wir würden gerne die Türen aufsperren, die Ausstellungen zeigen, die Dauerausstellungen öffnen. Aber es ist absolut richtig, nicht immer hat man dennoch Zeit für Archivrecherchen, aber das ganze wissenschaftliche Team unseres Hauses ist auch jetzt dabei, an Inventarisierungen zu arbeiten, Werke zu dokumentieren. Und es ist schon so, notgedrungen atmet man durch und guckt wieder in Werkakten, in Archive und geht auf Entdeckungssuche. Und das macht auch nebenbei natürlich sehr viel Spaß.
Glück im Unglück sozusagen. Rainer Stamm war das, der Direktor des Landesmuseums Oldenburg. Wenn im 21. Jahrhundert der Tod eines Sängers Anlass dafür ist, dass eine Regierung Staatstrauer anordnet, dann muss das schon ein sehr besonderer Sänger gewesen sein. In Portugal ist das heute der Fall. Es geht um Carlos de Carmo, dessen Tod wir schon gemeldet haben, und es geht um den Fado, den er gesungen hat. Jene Kunstform, die das Wort Lied eigentlich nur sehr unzureichend beschreibt. Es sind eigentlich gesungene Erzählungen von unglücklicher Liebe, von sozialen Missständen, vergangenen Zeiten und der Sehnsucht nach Besseren und vor allem von der Saudade, dem Weltschmerz, natürlich meist in Moll. Carlos de Carmo hat dem portugiesischen Lebensgefühl damit eine Stimme gegeben, auch eine politische übrigens. Warum sein Tod für sein Land heute Staatstrauer bedeutet, das erzählt Oliver Neuroth.
Lissabon ist seine große Liebe, die Stadt, in der er geboren wird und in der er den Großteil seines Lebens verbringt. Lisboa, Menina e Moça heißt einer der bekanntesten Titel von Carlos do Carmo, Lissabon, mein Mädchen.
Lisboa, Menina e Moça, Menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura.
Carlos do Carmo wächst in einer musikalischen Familie auf. Seine Mutter Lucília do Carmo ist eine erfolgreiche Fado-Sängerin. Ab Anfang der 60er Jahre nimmt Carlos Schallplatten auf, inmitten der Salazar-Diktatur in Portugal. Er stellt sich gegen das Regime, muss als Oppositioneller ins Gefängnis. Carmo will nicht, dass der Fado politisch genutzt wird, der melancholische Musikstil als bloße Unterhaltungsmusik oder Touristenattraktion verkommt. Nach der Nelkenrevolution 1974 verpasst Carmo dem Fado neue Texte, befreit ihn von Traditionsklischees. Das rechnet ihm Portugals Ministerpräsident Costa bis heute hoch an. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, den Fado mit unserer Demokratie auszusöhnen und freizumachen vom Versuch der Diktatur, ihn für sich zu vereinnahmen. Carlos do Carmo war entscheidend für diese Befreiung.
Parecem bandos de pardais, à solta, os putos,
Carlos do Carmo singt über sozialkritische Themen, wie über das Schicksal von Straßenkindern im Titel Usch Putusch. Mit diesem neuen Fado-Stil schafft er sich nicht nur Freunde. Puristen kritisieren, Carmo entfremde den Fado. 1976 tritt Carlos do Carmo für Portugal beim Vorläufer des Eurovision Song Contest an, schafft es mit Uma Flor de Verde Pinho aber nur auf Platz 12 von 18.
Mas não há forma, não há verso, não há leito. Para este fogo, amor, para este rio.
1983 ist es ein Album von Carlos do Carmo, das als erste CD eines portugiesischen Künstlers herauskommt. Insgesamt veröffentlicht er im Laufe seiner Karriere 35 Alben. In einem Interview sagt er einmal über sich als Fado-Sänger:
Escolhi a profissão, quiser.
Ich habe diesen Beruf gewählt und übe ihn mit viel Hingabe und Freude aus. Obendrein werde ich dafür bezahlt. Ab und zu bekomme ich sogar Preise und die Leute applaudieren mir. Was will ich mehr?
Foi nas tabernas de Alfama, em hora triste.
2008 gewinnt Carmo den Goya, den spanischen Oscar, für seinen Fado de Saudade aus dem Film Fadus von Carlos Saura. 2014 wird er als erster Portugiese überhaupt mit dem Latin Grammy Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. 2019 verabschiedet sich der Künstler nach 57 Bühnenjahren mit zwei Abschiedskonzerten aus dem Musikgeschäft. Bei einem der Auftritte sitzt auch Portugals Staatspräsident Rebelo de Sousa im Publikum. Er ist bis heute fasziniert von Carlos do Carmo. Er war ein Ausnahmekünstler in vieler Hinsicht. Ein großer Fado-Sänger, ein großer Interpret des portugiesischen Liedes. Er war ein großer Lehrer für die jüngeren Generationen. Er hat die Portugiesen, die auf der ganzen Welt zerstreut leben, zusammengebracht. Seine Musik wird bleiben. Die Musik des Frank Sinatras Portugals, wie ihn Kommentatoren in ihren Nachrufen würdigen.
Oliver Neuroth zum Tod des portugiesischen Fado-Sängers Carlos de Carmo. Die Kulturmeldungen von heute hat Doris Schäfer-Noske und sie beginnen mit der österreichischen Autorin Marlene Strerowitz und mit Corona.
Ja, seit Corona ist alles hinfällig, was ich gemacht habe. Mit diesem Satz wird die Schriftstellerin Marlene Strerowitz zitiert. Eine Autorin, die aus ihrem Misstrauen gegenüber den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nie einen Hehl gemacht hat. Am vergangenen Wochenende hat sie allerdings einen Text in der österreichischen Zeitung Der Standard veröffentlicht, in dem sie von ihren positiven Erfahrungen mit einem Corona-Massentest berichtet. Und dazu sagte sie heute im Deutschlandfunk?
Das liegt auch genau in dieser Freiwilligkeit, in der Vernunft, die jede und jeder an den Tag legt, in der Selbstverständlichkeit und Ruhe, in der diese Maßnahme durchgeführt wird. Vollkommen unhysterisch war das. Und das ist viel weiter, als unsere Regierungen sind, die immer noch glauben, sie müssen uns Angst einjagen. Wir werden für viel unvernünftiger eingeschätzt von unseren Regierenden. Ich glaube, dass wir alle ja keine andere Möglichkeit haben, als zusammenzuhalten. Wir wissen ja, dass wir jetzt voneinander abhängig sind und das ist politisch selbstverständlich.
Der menschlichen Vernunft stellt Strerowitz den staatlichen Zwang gegenüber und übt heftige Kritik an Politikerinnen und Politikern, was die Verwendung der Sprache im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angeht. Sie stößt sich dabei an Begriffen wie Massentests und Sonderbehandlung.
Noch näher an diesen Sprachregelungen ist zum Beispiel K1 und K2, Kontaktperson 1, Kontaktperson 2, was sich parallel zum Mischling erste Klasse, Mischling zweite Klasse in den Nürnberger Rassengesetzen verhält, mit genau denselben Folgen. Und ich denke schon, dass eine demokratische Politik sich selbstverständlich von solchen Sprachregelungen abzusetzen hat. Eine solche Sprache ist allein schon ein antidemokratischer Vorgang und das ist abzulehnen.
Ein polemischer Vergleich der Schriftstellerin Marlene Strerowitz war das zum Gebrauch von Sprache in Corona-Zeiten. Sein Name war nicht jedem geläufig, aber seinen größten Hit, den können viele Leute mitsingen. Und ganz bestimmt alle Fußballfans von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool, dessen offizielle Hymne das Lied ist. Gary Martson, der gebürtige Liverpooler, hat You'll Never Walk Alone zum wohl berühmtesten Fußballhymne der Welt gemacht, zusammen mit seiner Band Gary and the Pacemakers. Gestern ist der Musiker im Alter von 78 Jahren gestorben. Und auch die Schauspielerin Tanya Roberts ist tot. Sie wurde 65 Jahre alt. Als Bond-Girl wurde sie bekannt an der Seite von Roger Moore im Film Im Angesicht des Todes. Außerdem verkörperte sie einen der drei Engel für Charlie in einer späteren Staffel der Serie. Und schließlich war sie die gutherzige Nachbarin Mitch aus der Serie Die wilden 70er. Das Filmfestival im schwedischen Göteborg hat sich in der Corona-Krise was Ungewöhnliches einfallen lassen. Und zwar soll ein einziger Kinofan auf einer abgelegenen Schäreninsel im sogenannten isolierten Kino eine Woche lang die Filme des Festivals gucken können. Jetzt werden schon Bewerbungen entgegengenommen. Soweit die Kulturmeldungen.
Manchmal ist es schade, dass wir keine Kamera haben. Da hätten Sie gerade was sehen können bei dem Lied. Das war Kultur heute. Hören Sie danach die Informationen am Abend. Da gibt's mehr zum Thema. Der Whistleblower Julian Assange wird nicht in die USA ausgeliefert. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören.